Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern und ich bitte dich um dein Reden heute Morgen. Amen. Ich weiss nicht, ich habe jetzt nicht jeder von euch gesehen, aber vielleicht ist der eine oder andere ein bisschen überrascht über meine Gebetsform mit dem Handy in die Luft strecken. Wir kennen es vielleicht nicht so. Ja, wer von euch war jetzt ein bisschen überrascht gewesen über den Einstieg? Hebt doch mal kurz die Hände. Dann habe ich das Ziel erreicht, sehr gut. Genau. Ja, dass ich in dieser Haltung predigt habe, das hat ein bisschen etwas natürlich mit dem Predigtthema von heute zu tun. Es geht nämlich um das Gebet. Und vielleicht kannst du gern, oder? Ah ja, super. Und zwar ist es so, dass ja im 1. Timotheus 2, Vers 8 auch steht: Ich will nun, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten und dabei ihre Hände mit reinem Gewissen erheben, frei von Zorn und Streit. Also, ja, da steht es, Männer sollen mit erhobenen Händen beten. Und doch ist uns die Gebetshaltung, zumindest hier in unserer Region, eher ein bisschen fremd. Wir kennen es vielleicht am meisten vom Lobpreis, dass man die Hände erhebt. Aber im Gebet, da haben wir uns ein bisschen andere Formen angewöhnt. Wir haben gewisse Gebetshaltungen. Zum Beispiel gibt es viele, die ihre Hände falten beim Gebet. Oder viele, die die Augen zumachen. Oder auch gerade im Gottesdienst, ja, gibt es viele Leute, die sich so ein bisschen voraneigen, andächtig zum Gebet. So haben auch wir äussere Gebetsformen. Es gibt also die äusseren, aber es gibt auch innere Gebetsformen und auch die können unterschiedlich sein. Gewisse reden eher ehrfürchtig mit Gott, gewisse eher kumpelhaft. Gewisse beten, weil das halt so die christliche Pflicht ist, dass man betet tut. Und gewisse beten, um die persönliche Beziehung mit Gott und mit Jesus Christus zu pflegen. Manchmal, da kommen wir voller Lobpreis ins Gebet. Ja, wir haben fast nur Dank. Und manchmal, da kommen wir flehend und mit einem Hilfeschrei. Was denkt ihr, was ist Gott wichtiger? Ist es die Art und Weise, wie wir äußerlich beten, die äußere Haltung? Oder ist es unsere innere Gebetshaltung? Die innere, genau, so ist es. Und es ist so, dass auch die äußere nicht einfach egal ist, sondern die äußere Gebetshaltung soll zur inneren passen, soll die innere Gebetshaltung widerspiegeln. Und auch in Bezug auf den Vers, den ich zum Einstieg eingeblendet habe, ist es so, dass der Fokus vor allem auf der inneren Gebetshaltung liegt. Weil, wie sollen die Hände erhoben werden? Sie sollen erhoben werden mit einem reinen Gewissen und frei von Zorn und Streit. Die richtige innere Gebetshaltung ist auch da die Voraussetzung für die äußere Gebetshaltung. Und dass Gott durch das geehrt wird. Und somit sind wir zumindest im Thema vom heutigen Gottesdienst, von dieser Predigt, es geht ums Gebet, wo Gott ehrt. Beten ist Reden mit Gott. Und so wollen wir miteinander entdecken, was Gott uns in seinem Wort über das Gebet sagt. Welche innere und äußere Gebetshaltung ehrt Gott? Wir wollen miteinander den Predigttext lesen. Er steht im Prediger 5, Verse 1 bis 6. Und für den Zusammenhang werde ich auch schon den Vers voran lesen, also ab Kapitel 4, Vers 17. Überlege, was du tust, wenn du zum Haus Gottes gehst. Geh hin und höre zu, denn das ist besser, als wenn Unwissende Schlachtopfer bringen, denn die wissen nicht einmal, dass sie Böses tun. Sei nicht zu schnell mit dem Mund, und übereile dich nicht, vor Gott das Wort zu ergreifen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Geh also sparsam mit deinen Worten um. Denn bei viel Geschäftigkeit fängt man zu träumen an. Und wer viele Worte macht, redet dummes Zeug. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, erfülle es ohne Verzug. Leichtfertige Leute gefallen Gott nicht. Halte, was du versprichst. Es ist besser, wenn du nichts gelobst, als dass du gelobst und es nicht erfüllst. Gestatte deinem Mund nicht, dich in Schuld zu bringen, und sag dem Boten Gottes nicht ins Gesicht, es war ein Versehen. Oder willst du, dass Gott zornig auf dein Reden wird und das Werk deiner Hände verdirbt? Denn wo viele Träume sind, da ist auch viel dummes Gerede, darum fürchte Gott. Im Vers 17, gerade direkt vor dem Abschnitt, geht es darum, dass man zum Tempel soll kommen, zum Hören. Und darin sehen wir, dass in dem Abschnitt um die Begegnung mit Gott geht. Und auch wenn sich der Predigtext vor allem dann auf das bezieht, was man im Gebet sagt, will ich auch das noch erwähnen, was eben der Vers 17 sagt. Aus Hören auf Gott gehört zum Gebet dazu. Und im Vers 1 heißt es, sei nicht zu schnell mit dem Mund und übereile dich nicht vor Gott, das Wort zu ergreifen. Und eben gerade der Vers voran ist eine erste Hilfe, wie das gelingt. Nämlich in dem, dass man einfach vor Gott still wird, einen Moment innehaltet, auf Gott loset und dann erst anfängt zu reden. Zuerst hören wir und dann reden wir. Aber wieso sollen wir beim Gebet sparsam sein mit unseren Worten? Was hat es damit auf sich? Es geht in dieser Anweisung weniger darum, jetzt um eine genaue Anzahl von Worten im Gebet, was ist zu wenig, was ist zu viel, sondern es geht mehr um die Art und Weise, wie wir die Worte im Gebet machen. Wir sollen uns nicht übereilen oder ein bisschen anders ausgedrückt, nicht einfach drauf losplappern. Und da gibt es gerade eine andere Aussage, wo man dazu in den Sinn kommt, und zwar von Jesus. Er sagt in Matthäus 6, Vers 7, kurz vor dem Vater unser, beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Also Jesus sagt da, wer Gott kennt, der weiß, dass eine Gebetserhörung nicht von der Anzahl von unseren Worten im Gebet abhängig ist. Der Vers zeigt, dass es viel wichtiger ist, im Gebet die persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus zu pflegen, als dass man möglichst viele, möglichst wohlklingende Worte würde machen. Gott freut sich viel mehr an einem persönlichen und ehrlichen Gebet, wo vielleicht auch mal ein bisschen holpriger formuliert ist, als an vielen perfekten Sätzen, die aber nicht von Herzen kommen. Und Jesus hat uns im Vater unser gezeigt, wie wir sollen beten. Wir beten es ab und zu alle gemeinsam in der Gemeinde und sicher beten es auch einige von euch immer wieder mal zuhause, einfach im persönlichen Gebet. Und das ist super. Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten. Aber wir stehen auch gerade beim Vater unser in der Gefahr, dass die äußere Gebetshaltung nicht zu der inneren passt. Vermutlich es geht nicht nur mir so, dass ich das Vaterunser auch schon mitbetet habe, einfach weil man es ja meistens auswendig auch gerade weiss, ohne dass ich mir während dem Betten bewusst war, was ich genau zu wem sagen tue. Und so soll es nicht sein. Das Vaterunser ist super, es ist ein Ausdruck auch von unserer Verbundenheit als Gläubige, wenn wir das miteinander beten. Aber wir sollten dabei auch aufpassen, dass wir, wie es heisst, nicht zu schnell sind mit unserem Maul. Die Worte vom Vater unser sollen nicht einfach wegen diesen Worten gebetet werden, weil Jesus es genauso formuliert hat, sondern sie sollen von Herzen gebetet werden. Weil Jesus hat dort mal auch die Pharisäer genau wegen dem kritisiert. Äußerlich hat es ausgesehen, als würden sie Gott ehren. Aber sie haben es mit den Worten gemacht und nicht mit ihrem Herzen. Darum hat Jesus sie in Matthäus 6, Vers 5 auch Heuchler genannt. Das Äußere hat nicht zum Inneren gepasst. Sie haben den Fokus auf ihre Worte gelegt, statt darauf, mit wem oder zu wem, dass sie da gerade redet. Und dabei zeigt eben der Prediger in diesem Abschnitt gerade, dass es andersrum wichtiger wäre. Er schreibt, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Und damit ruft er uns einen wichtigen Unterschied in Erinnerung. Ein Unterschied zwischen Gott und uns Menschen. Gott ist im Himmel, wir sind auf dieser Erde. Es zeigt eine natürliche Distanz zwischen Gott und uns. Gott ist grösser, mächtiger, stärker, heiliger als alles andere. Und alles, was geschaffen ist, ist von Gott geschaffen. Es ist seine Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Und beim Beten dürfen wir mit unserem Schöpfer, mit dem Gott, der das alles geschaffen hat, reden. Und alles, ja, was ist, ist wegen ihm. Und genau das soll unsere Gebetshaltung widerspiegeln. Soll von dem Bewusstsein geprägt sein, dass wir als Geschöpf vor unseren Schöpfer treten. Und zu dem Bewusstsein kommen wir, wenn wir darüber nachdenken, wer Gott ist und wenn wir die Bibel lesen, wie Gott ist. Wir sollen also den Rat vom Prediger beherzigen. Sei das beim Vaterunser oder auch beim ganz persönlichen, individuellen, freien Gebet. Wir sollen nicht drauf losplappern, nicht möglichst viel Wort machen, sondern ganz aufrichtig und ehrlich vor Gott kommen, auch in dem Bewusstsein, wir treten als Geschöpf vor den Schöpfer. Und ich möchte dazu noch einen wichtigen Aspekt aus dem Neuen Testament ergänzen. Es ist absolut richtig und wichtig, dass wir uns dem Unterschied und auch der natürlichen Distanz zwischen Gott und uns Menschen bewusst sind. Und es ist gut, wenn wir in einer demütigen Haltung ins Gebet gehen. Gleichzeitig sind alle Christen durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes. Und so hat Jesus uns ja auch beten gelernt, unseren Vater im Himmel. Wir kommen als Gottes Kind im Gebet zu ihm. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Weil wir Menschen, wir sind nicht nur da, von Gott zu unterscheiden, dass wir Geschöpfe sind und er der Schöpfer, sondern leiden auch an einer Trennung zwischen uns und Gott aufgrund von unserer Sünde. Es ist so, dass alle Menschen grundsätzlich nicht so leben, wie Gott das will. Römer 3,23 steht, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Es ist keiner gerecht. Die Menschen fragen grundsätzlich nicht auf Gott oder wenn sie von ihm wissen, von ihm hören, dann ist es oft so, dass man nicht will, auf ihn hören. Man meint, man wisse es selber besser. Und genau das ist der Egoismus, der den Mensch von Gott trennt. Alle Menschen verfehlen das Ziel, mit dem Gott sie ursprünglich geschaffen hat. Und das bedeutet auch der Begriff Sünde. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Aber wie ist jetzt das, wenn alle Menschen das Ziel verfehlen und von Gott getrennt sind? Ja, wie wird denn ein sündiger Mensch, der von Gott getrennt ist, zu einem geliebten Gotteskind? Wer weiß es? Wie passiert das? Genau, durch Jesus. Aus uns heraus selber können wir uns nicht erlösen. Dazu müsste man perfekt sein, weil Gott perfekt ist. In der Bibel steht auch, ihr sollt heilig sein, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Aber aufgrund von unserer Sünde, von der Zielverfehlung, genügen wir dem Anspruch von Gott nicht. Kein Mensch ist perfekt und wir können uns nicht selber erlösen. Und darum hat Gott uns in Jesus Christus, den Erlöser, auf die Erde geschickt. Gott hat seinen Sohn gesendet und Jesus hat ein perfektes und heiliges Leben gelebt. Er hat nicht einmal das Ziel verfehlt, sondern hat absolut gemacht, was Gott will. Und doch ist Jesus, der Verbrechertod, am Kreuz gestorben. Das war, weil er unseren Platz eingenommen hat. Er hat die Strafe getragen, die wir Menschen verdient hätten. Und durch den Glauben an Jesus wird uns die Gerechtigkeit von Jesus angerechnet, dass wir schuldige Menschen können durch Jesu Gerechtigkeit vor Gott treten. Wir werden zu Kind Gottes, wenn wir an Jesus glauben und was er für uns gemacht hat. Das ist die grossartige Botschaft vom Evangelium. Es geht nicht um uns und unsere Leistung. Wir schaffen es selber nicht. Es geht um das, was Jesus für uns gemacht hat und wo wir annehmen dürfen. Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, dass Gott Jesus, der selber ohne jede Sünde war, zur Sünde gemacht hat für uns, damit wir in Jesus zu dieser Gerechtigkeit kommen können, mit der wir vor Gott bestehen können. Gott freut sich über ein reumütiges Herz, das bekennt, du bist der heilige und gerechte Gott. Ich bin ein schuldiger und sündiger Mensch. Ich brauche Jesus. Das ist es. Das ist das Evangelium. Das ist das Wichtigste, was wir wissen zu unserer Errettung. Gott will keine unehrliche, wunderbar formulierte Gebet, keine halbherzige Entschuldigungen, keine leere Versprechungen. Alles, was er möchte, ist Umkehr und Glaube. Jeder Sünder, der bekennt, dass er sich nicht selber kann erretten und die Rettung durch Jesus braucht und es im Glauben ergreift, wird zum Kind Gottes und darf Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, mit «Mein Vater im Himmel» anreden. Wie grossartig ist das? Er darf wissen, dass Gott ihn hört und annimmt durch den Glauben an Jesus. Gott schenkt dir durch Jesus Gnade und Vergebung. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann nimm das grossartige Geschenk noch heute im Glauben an Jesus Christus an und erlebe die Versöhnung mit Gott. Es ist die beste Entscheidung, die du in deinem ganzen Leben kannst treffen. Nach dem wichtigen Exkurs möchte ich noch den zweiten Vers betrachten. Der fängt an mit «den» und er schildert eine weitere Begründung für die Aussage vom ersten Vers. Denn wie viel Geschäftigkeit, da fängt man an zu träumen. Und wer viel Wort macht, der redet dummes Zeug. Der Prediger will mit dieser Aussage nicht ein neues Thema anfangen, sondern er macht einen Vergleich. Man könnte den Vers auch so übersetzen. Genauso wie zu viel Arbeit und Überarbeitung zu Albträumen führt, so führt viel Gerede zu dummem Geschwätz. Also der Prediger verdeutlicht, dass es ganz normal ist, dass wenn man viel Wort macht, dass das dazu führt, dass man auch dummes Zeug plappert. Er unterstreicht nochmal, dass wir nicht möglichst viel Wort sollen machen, sondern dass wir von Herzen sollen beten. Und Verse 3 bis 5 beschäftigen sich dann noch mit einem anderen Thema, und zwar dem vom Gelübde, aber auch das innerhalb vom grossen Thema vom Gebet, vom Reden mit Gott. Es geht ums Gelübde, also das Versprechen, das wir Gott machen. Im Alten Testament wird uns von mehreren Personen berichtet, wo eben Gott so ein Gelübde abgeleitet haben. Beispiele dafür sind der Jakob oder auch die Hanna. Und so ein Gelübde oder eben Versprechen, das soll ohne Rauszögern erfüllt werden. Man kann sich nicht einfach später rausreden und sagen, es war ein Versehen gewesen, wenn man es dann doch nicht eingehalten hat. Oder, oh, ich habe vorschnell etwas versprochen. Nein, da steht, versprochen ist versprochen. Und wenn man sich später rausreden will vor Gott, dann lädt man nur noch mehr Schuld auf sich. Und darum geht der Prediger da drauf ein und ratet uns, es ist besser, nichts zu geloben, als dass man es nachher nicht erfüllt. Im Neuen Testament wird nur beim Paulus erwähnt, dass er ein sogenanntes Naziräer-Gelübde abgeleitet hat. Und das Gelübde wird im 4. Buch Mose definiert. Es konnte freiwillig gemacht werden, auch da war man nicht dazu verpflichtet gewesen. Und es hat beinhaltet, dass man für eine gewisse Zeit keinen Wein getrunken hat, dass man sich für die Zeit die Haare nicht geschnitten hat und dass man sich einem Toten nicht genähert hat in dieser Zeit. Der Sinn dahinter war, dass man sich bewusst Gott widmet in dieser Zeit und zum Zeichen dafür auf gewisse Sachen verzichtet. Wir finden im Neuen Testament aber nebst dieser Erwähnung keinen Lehrtext über das Ablegen von Gelübden oder Versprechen gegenüber Gott. Und eine mögliche Erklärung dafür ist, dass ein Christ oder Christsein per Definition schon die persönliche Hingabe an Gott bedeutet. Christsein, das bedeutet an Gott glauben, auf ihn vertrauen, das ganze Leben Gott herzugeben. Wenn jemand Christ wird, dann lebt er nicht mehr für sich selber, sondern für Gott. Das ganze Leben soll, wie wir es auch in der Einleitung schon vorgelesen bekommen von Dani, das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. Das ganze Leben soll zur Ehre Gottes sein. In 2. Korinther 5, Vers 15 steht, er, also Jesus, ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Als Christ lebst du nicht für dich selber, sondern für Gott. Als Christen gehören wir Gott. Und es ist auch schon zu der Zeit vom Prediger keine Pflicht gewesen, Gott etwas zu versprechen. Und es ist auch heute weder eine Pflicht, noch ist es nötig. Stattdessen sollen wir danach streben, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Und dass wir mit unserem ganzen Sein Gott dienen und ihn ehren. Und wenn wir nicht die Pflicht haben, Gott etwas zu versprechen, so ist es mir und vielleicht auch ein paar von euch auch schon passiert, dass wir Gott im Gebet etwas versprochen haben. Wir sagen dem heute vielleicht nicht mehr Gelübde, aber es ist eigentlich das Gleiche. Wir versprechen Gott im Gebet etwas. Und die Verse vom Prediger dienen ja auch uns heute als Hilfe, wenn wir uns daran halten. Sie warnen uns eben vor Gott, etwas leichtfertig oder zu schnell zu versprechen. Vielleicht hast du auch schon mal so oder so ähnlich gebetet. Gott, wenn du mich heilst, dann wird ich die eine Sünde nicht mehr tun. Oder du hast gebetet, Gott, ich will für 40 Tage vor Ostern fasten. Ich verspreche dir, ich werde keine Süßigkeiten essen bis Ostern. Und bleiben wir mal kurz bei dem zweiten Beispiel. Nehmen wir an, du hast das Gott versprochen. Und dann bist du vielleicht am Sonntag noch am Gottesdienst bei jemandem zum Mittag eingeladen. Es gibt etwas Gutes und nachher noch ein sehr feines, süßes Dessert. Jetzt willst du einerseits natürlich deinem Gastgeber gegenüber nicht unfreundlich sein und hast auch wirklich Lust, das Dessert zu essen. Und du machst eine Ausnahme. Du isst doch etwas Süßes, obwohl du Gott versprochen hast, dass du das nicht machst bis Ostern. Wenn du das machst, dann hast du leichtfertig das Gelübde oder eben das Versprechen gegenüber Gott gebrochen. Hast du es nicht eingehalten. Und weil Gott uns ganz genau kennt und weiss, wie schnell das uns das passiert, hat er da in diesen Versen eine ganz einfache Anweisung gegeben. Er schreibt, hat den Prediger schreiben lassen, es ist besser, wenn du nichts gelobst, als dass du gelobst und es nicht einhaltest. Dazu muss man gar nicht mehr so viel weiter sagen. Es ist ziemlich klar, es ist weise, Gott nichts zu versprechen. Wir müssen ihm keine Versprechungen machen. Stattdessen dürfen wir unseren Willen und unseren Wunsch im Gebet formulieren. Wir können zum Beispiel Gott um Heilung bitten, ohne dass wir ihm etwas versprechen, wenn er eine Gebetserhörung schenkt. Er fordert uns auf, mit allem, was uns bedrückt, mit allen Sorgen im Gebet zu ihm zu kommen. Und das heisst nicht, du musst ein Versprechen dafür ablegen, wenn du um etwas bittest. Du darfst ihn einfach bitten, als deinen guten Vater im Himmel. Oder statt dass du Gott versprichst, eine gewisse Sünde nicht mehr zu tun, kannst du ihm sagen, Herr, ich will das nicht mehr tun. Bitte hilf mir dabei. Aber du musst ihm es nicht versprechen. Du darfst sagen, was du dir wünschst und ihn um Hilfe bitten. Statt dass du Gott versprichst, ich faste für eine gewisse Zeit, kannst du Gott sagen, ich will für eine gewisse Zeit fasten. Ich möchte in dieser Zeit bewusst mich auf dich fokussieren. Bitte hilf mir, dass mir das gelingen darf. Und so können wir den Rat vom Prediger beherzigen. Dass wir nicht leichtfertig etwas versprechen, wo wir dann vergessen oder aus Versehen nicht einhalten. Wir sehen, Gott hat an vielen Worten oder unüberlegten Versprechen keine Freude. Das Gebet, das Gott ehrt, das kommt von Herzen. Es ist nicht wohlformuliert, nicht möglichst lang, sondern drückt das aus, was wirklich auf unserem Herz ist und hat Motivation, dass es uns um Gottes Ehre geht. Und das Gebet soll auch ein Ausdruck sein von Beziehungspflege mit Gott. Sowohl in unserem Reden, als auch im Hören oder im Lesen in seinem Wort. Man sieht, dass Selbstgerechtigkeit oder Heuchelei Gott nicht gefallen, sondern was ihm gefällt, ist ein aufrichtiges Gebet, das von Herzen kommt. Und das will der Prediger wirklich deutlich sagen und so geht er auch im letzten Vers nochmal darauf ein. Der erste Teil vom Vers 6 bezieht sich nochmal zurück auf den Vers 2. Auch da ist es ja schon um Träume und dummes Gerede gegangen. Das wiederholt er da nochmal. Und darum möchte ich jetzt vor allem noch auf den zweiten Versteil eingehen, wo der Abschnitt auch abschließt. Darum fürchte Gott. Und die Anweisung ist ein Schlüssel, damit uns die anderen Anweisungen oder auch Ratschläge in diesem Abschnitt gelingen dürfen. Ja, wie gelingt es uns, dass wir im Gebet nicht zu schnell zu viel Wort machen? Wie gelingt es uns, mit der richtigen Haltung im Gebet vor Gott zu treten? Wie gelingt es uns, dass wir demütig einem allmächtigen Gott begegnen? Wie gelingt es uns, dass wir nicht aus Leichtsinn etwas Gott versprechen, wo wir dann vielleicht nicht halten können? Was hilft uns nicht, ums Zeug zu reden im Gebet? Es ist Gott zu fürchten. Es ist die Gottesfurcht, wo der Prediger da davon schreibt. Und es ist natürlich die Frage, was ist denn die Gottesfurcht? Genau, ist ein Begriff, der in der Bibel, aber auch im Prediger besonders immer wieder genannt wird. Und bei der Gottesfurcht, da geht es um mehr als nur Respekt vor Gott, als einem höheren Wesen. Sicher Teil von Gottesfurcht, aber das ist zu wenig, um Gottesfurcht zu erklären. Gottesfurcht ist, wenn ein Mensch vor einem heiligen und allmächtigen Gott erkennt, du bist Gott, ich bin ein Geschöpf. Das ist, wenn wir erkennen, wie gross und heilig Gott ist und wie klein wir im Vergleich zu Gott sind. Wenn wir Gott eher einfach als Kumpel, als König anreden, dann kann das sein, dass uns eben Gottesfurcht ein Stück weit fehlt. Wenn wir mit Gott als Kumpel umgehen, aber nicht in Ehrfurcht wie mit einem König, dann fehlt uns etwas von dieser Gottesfurcht. Wenn wir meinen, dass wir selber wissen, was gut für uns ist, oder wenn wir uns an Gottes gute Gebot stören und finden, Herr, du schränkst mich viel zu fest ein, ich weiss doch besser, was gut für mich ist, dann fehlt es uns an Gottesfurcht. Wenn wir Gott fürchten, dann gehen wir mit ihm wie mit einem König um. Dann sind wir uns bewusst, was für ein grosses Privileg das ist, dass wir als Kind Gottes dürfen im Gebet vor ihn treten. Es ist nicht selbstverständlich. Wenn wir Gott fürchten, dann sind wir auch bereit, nach seinem Willen zu leben und uns ihm unterzuordnen und haben das Ziel, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Und wir finden die Gottesfurcht nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament. Auch im 1. Petrus 2, Vers 17 steht die Anweisung an Christen, fürchtet Gott. Gott zu vertrauen und ihn zu fürchten, das ist kein Widerspruch. Wir Christen, wir müssen keine Angst haben vor Gott. Und Gottes Wort meint auch nicht, dass wir zittern, Angst haben vor Gott. Sondern wir dürfen dank Jesus im Gebet die Nähe zu unserem Vater im Himmel suchen. Durch Jesus sind wir vor Gott gerecht gesprochen und doch sollen wir Gott fürchten. Die Gottesfurcht schützt uns nämlich eben davor, dass wir leichtfertig oder selbstgerecht mit Gott reden. Sie erinnert uns daran, dass jeder Christ ein gerecht gesprochener Sünder ist, der im Gebet vor den höchsten und heiligen Gott treten darf. Und der Martin Luther hat sehr treffend geschrieben, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Die drei Sachen sind kein Gegensatz, sondern ergänzen sich. Helfen uns in der richtigen Haltung vor Gott zu treten. Gottesfurcht zeigt sich im Gebet darin, dass wir die Anweisungen aus Prediger 5, 1 bis 6 umsetzen. Darin, dass wir eben nicht viel Wort machen im Gebet, zum gut dastehen. Dass wir Gott nicht leichtfertig etwas versprechen. Gottesfurcht zeigt sich darin, dass unsere innere und äußere Gebetshaltung übereinstimmt und nicht dafür sorgt, dass wir gut dastehen, sondern dass Gott gut dasteht, dass er geehrt wird, dass es um ihn geht, dass wir ihn preisen mit unseren Worten. Und ich glaube, eine Predigt ist am effektivsten, wenn wir das, was wir in Gottes Wort entdeckt haben, auch gerade selber anwendet, und zwar möglichst gleich. Wenn wir etwas nur mehr hören, dann vergessen wir das leider ziemlich gleich wieder. Aber wenn wir das Gehörte anwenden, dann schaffen wir einen persönlichen Bezug dazu und dann bleibt es uns schon viel mehr im Gedächtnis. Und wir erinnern uns auch später daran. Ja, die Chancen stehen gut, dass es uns auch mitten im Alltag am Mittwoch wieder in den Sinn kommt und wir das wieder anwenden. Und wenn wir es dann anwenden, haben wir es schon zweimal gemacht und die Chance ist gross, dass es auch länger unser Gebetsleben positiv prägen darf, jetzt in dem Fall, oder was denn sonst die Anwendung aus dem Wort Gottes ist. Und darum möchten wir jetzt den zentralen Gedanken aus Prediger 5, 1 bis 6 gerade anwenden. Und wir wollen die Anweisung zum Gebet und zu unserer Haltung gegenüber Gott jetzt gerade umsetzen. Und ich werde jetzt dann da vorne das Falter Unser einblenden und ich möchte euch dazu einladen, dass ihr euch zuerst einfach mal ganz langsam das Gebet durchleset. Und nachher möchte ich euch einladen, dass jeder für sich selber einfach leislich vor sich hin mit Gott redet. Jeder für sich leislich betet tut. Und zwar anhand vom Vater Unser. Und in den eigenen Worten. Also das Ziel ist nicht, dass er das Gebet einfach in einem Atemzug durchbetet für euch, sondern dass er bei jeder Ziele kurz innehaltet und in euren eigenen Wort formuliert, zu welchem Gebet euch das, die Worte anregen. Du fängst zum Beispiel an mit unser Vater im Himmel und kannst dabei überprüfen, ob deine innere Haltung, wie du gerade ins Gebet kommst, mit dieser Anrede übereinstimmt. Mach dir bewusst, dass du gerade im Gebet vor den grossen und allmächtigen Gott trittst, wo du durch Jesus als Kind Gottes mit Vater im Himmel anreden. Bei den nächsten Aussagen kannst du kurz darüber nachdenken, bevor du ins Bett bist. Was kommt da bei dein Wille geschehe in Sinn? Und bist du bereit, dich und deine Wünsche dem Willen Gottes unterzuordnen? Wenn du bei unser tägliches Brot gib uns heute angelangt bist, dann kannst du überlegen, was du gerade in deinem Leben brauchst und Gott konkret darum bitten. Und so weiter. Für was bittest du Gott um Vergebung? Wem vergisst du, weil die Person an dir schuldig geworden ist? Du kannst es gerade konkret im persönlichen Gebet zu Gott formulieren. Und wer fertig ist, darf gerne einfach auch einen Moment in der Stille verweilen und auf Gott hören. Ich werde so etwa nach 5 Minuten dann die Zeit abschliessen, indem ich wieder vorkomme und laut ein Vaterunser bete. Und wer möchte, darf dann gerne laut in das Gebet einstimmen. Und wenn uns aber wirklich genug Zeit nehmen, dass jeder für sich das Gebet kann persönlich durchgehen kann. Thank you. Wer möchte, darf sehr gerne auch aufstehen zum Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich hoffe, dass ihr beim Beten gemerkt habt, wie ihr die Aussagen aus Prediger 5, 1 bis 6 gerade selber anwenden konntet. Und hoffentlich darf es uns gelingen, auch im Alltag uns wieder daran zu erinnern und unser Gebet davon zu prägen. Dass es unsere Gottesbeziehung darf positiv prägen, uns dabei helfen, in einer guten inneren und äußeren Haltung, die übereinstimmt und Gott ehrt, vor ihn zu treten im Gebet. Und ich denke, gerade auch am Dienstagabend ist so eine Gelegenheit, das auch als Gemeinde wunderbar wieder zusammen zu machen.